Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Diese Ausgabe ist perfekt für Serienfans, vor allem die von Haus des Geldes kommen auf ihre Kosten. Haus des Geldes ist ja längst eine der erfolgreichsten Serien dieser Welt. Auf Netflix veröffentlicht, hat sie rund um den Erdball Begeisterungsstürme ausgelöst und mein Gast spielt mit. Er ist der Marseille im Welterfolg. Ich bin so glücklich, dass er zu mir nach Düsseldorf gekommen ist, weil sich das durch viele schöne Fügungen ergeben hat. Und ich gestehe, ich habe die Serie irgendwann nur durch Zufall für mich entdeckt, weil ich immer so weitergeschoben habe. Spanische Serie auf Netflix. Und plötzlich war ich drin, gefangen und süchtig. Und als ich dann mit meinem Buch auf Promotour in Hannover war und mit Mirjana von der Neuen Presse über Hilfe, ich bin zu nett sprach, kamen wir so ins Plaudern, waren irgendwann bei Serien und plötzlich sagt sie, dass Luca Perosch aus dem Hauptcast von Haus des Geldes Deutsch spricht. Ich dachte mir, den lädst du in deinen Podcast ein. Hab das gemacht und er hat zugesagt. Das war ein Knaller. Deutsch kann er, weil er es in Österreich gelernt hat, als Kind. Vor Haus des Geldes hat er in Boston Schauspiel studiert, war Synchronsprecher, Puppenspieler, hat unter anderem in Kroatien seiner Heimat das Krümelmonster gespielt, das er in unserem Gespräch nochmal eindrucksvoll raushaut und hat in vielen deutschen und internationalen Produktionen kleinere und größere Rollen gespielt. Mit seiner Familie lebt er inzwischen in Barcelona und gerade kam er aus Südamerika zurück, wo er auf Promotionreise war, weil er das neue Covermodel eines der ganz großen Männermodemagazine in Südamerika ist. Ein Weltstar bei mir im Düsseldorfer Büro. Das freut mich sehr. Und wir haben uns so gut verstanden, dass das wohl nicht unsere letzte Begegnung war. Habt Spaß mit diesem wunderbaren Gast, mit uns und unserem Gespräch. Und ich glaube, dass nicht nur für Fans von Haus des Geldes jede Menge tolle Geschichten drin stecken und einige Überraschungen. Viel Freude damit.
Okay, ladies and gentlemen, open your ears. It's the Ingo Nomsen Show.
Che maravillosa visita a mi casa.
Ja.
Welch großer Besuch zu Hause, oder war das einigermaßen richtig?
Ja, 90% Spanisch und 10% Italienisch am Ende.
Alles Casa. Jetzt, sag mal, ich war ja wirklich überrascht, als ich nochmal nachgeguckt habe, wie viele Sprachen sprichst du? 10? Stimmt das?
Nein, ich spreche, sagen wir mal, 5 sehr gut und dann 3 kann ich auch überleben.
Und woher kommt das? Weil du mit der Familie früher schon so viel unterwegs warst?
Ja, ich lebte überall. Ich habe eigentlich auf Deutsch zum Lesen und Schreiben gelernt, wie ein Kind. Mhm. Ich war 5, 6 Jahre alt in Wien, von 82 bis 87. Dann ging ich wieder zurück nach Kroatien, diese Zeit Jugoslawien, dann bekam es Kroatien. Und dann ging ich nach Abu Dhabi, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort hatte ich alles auf Englisch.
Ja.
Und später Studien in den Vereinigten Staaten für Schauspiel, für Theater.
In Boston war es so
lange? Ja, in Boston, in Emerson College, ja.
Mit welcher Sprache drehst du dann am liebsten?
Boah, ich weiß nicht.
Du hast ja wirklich, also mit Richard Gere auf Englisch,
ja,
ne?
Ja, ich hatte, dann jetzt, ja, ich auf hatte Spanisch. Auf 12, ich glaube, das letzte Projekt, im Februar war ich in Budapest, habe eine amerikanische Krimiserie gedreht und habe eigentlich auf Albanisch, ich war ein Detektiv aus Pristina, aus Kosovo, so ich musste Albanisch phonetisch lernen. So jetzt sind es 12 Sprachen, in denen ich gespielt habe.
Es macht dir aber auch Bock, oder?
Also aber ich schwitze es sehr.
Ich meine, die Geschichte ist ja die, was ich so interessant fand. Als ich gelesen habe, dass du in Deutschland und in vielen anderen Ländern Haus des Geldes auch selbst synchronisiert hast am Anfang.
Ja, ich habe meine Rolle, die original auf Spanisch war, hatte ich auf 5 andere Sprachen synchronisiert.
Das war dein eigener Ehrgeiz, oder?
Ja, natürlich. Mein Stolz.
Wie macht man das dann?
Meine obsessive, kompulsive Sachen, die in meinen Kopf gehen. Nein, ich habe eigentlich 2 oder 3 Mal habe ich irgendwelche Projekte gemacht und dann hatten sie andere Schauspieler hineingeworfen, um mich zu synchronisieren und dann kriege ich Gänsehaut, aber die schlechte Gänsehaut, weißt du.
Ja.
Habe gesagt, ja, ich versuche mir vielleicht, das würde Bock machen, so etwas zu tun, aber es war nicht leicht. Und ich weiß nicht, ob ich es noch einmal machen werde. Es hat Sinn gemacht, weil der Marseille, wie ein Charakter, er ist ein Fremder in dieser
Akzent,
Gruppe.
Ne?
Ja, er hatte einen Akzent auf Spanisch. So, ja. Hat es Sinn, dass ich in anderen Sprachen auch einen Akzent habe. Ich musste eigentlich mein Deutsch und mein Englisch ein bisschen
verschlechtern.
Ja, verschlechtern, ja.
Ja, was ich ja cool finde, das wissen viele wahrscheinlich auch gar nicht, dass du ja auch in Kroatien irgendwie hier Boss Baby warst und Toy Story synchronisiert
viele,
hast und so.
Sehr viele Zeichentrickfilme, ja.
Also das heißt, das Synchrongeschäft, das ist dir durchaus sehr, sehr nah gewesen. Ich fand ja so hart, ich habe, während ich in München studiert habe, viel Synchron gemacht. Mhm. Das ist in Deutschland, da gibt es ja wirklich große Synchronkünstler auch.
Ja,
ne?
Deutschland ist einer der besten Länder, die, ich glaube, die synchronisieren, wie sie synchronisieren, ist eigentlich einer der besten Länder aus der ganzen Welt, das ich gehört habe.
Was ich da so krass fand, ich habe einmal in der Bavaria-Film, ich weiß gar nicht mehr, welche Serie oder welcher Spielfilm das war, synchronisiert, auch mit anderen Schauspielschülern und so. Und wenn du das nicht bringst beim fünften oder sechsten Mal, dann schmeißen die dich einfach raus.
Ja,
die
sie haben keine Zeit für das.
Vor mir einen rausgeschmissen, der hat dann echt auch geweint, aber das gehört halt dann irgendwie auch zum Business dazu, ne?
Es ist Teil des Prozesses. Ein Prozess ist so, wenn du nicht spielst, wie sie es magen oder möchten, weil es gibt so viel Arbeit. Es ist so eine harte Arbeit. Aber in Kroatien eigentlich machen wir nur die Synchronisation für Zeichentrickfilme, für Kinder. Alles andere ist mit den Titeln unten in der Originalsprache. Und darum glaube ich, dass die Leute von Ex-Jugoslawien in allen diesen Ländern, dass sie ein bisschen besser mit anderen Sprachen rumgehen, weil sie diese Sprachen nicht zuhören.
Wie die Holländer, ne? In den Niederlanden ist ja genauso. Du kriegst alle englischen Serien auf Englisch und mit Untertiteln, deswegen sprechen die auch super.
Es ist so. Und in Spanien und Italien ist alles synchronisiert und wenn du ein Fremder bist, Englisch vielleicht, das ist das. Sie können
Was
keine andere
Kunst
Sprache.
Es gibt Länder, in denen haben die so wenig Geld für die Synchronisation, da synchronisiert einer
das
alle
ist, Poland. Das Poland. Und ohne Energie, das ist so ein kleines Geld, dass er keine Emotion hat, keinen Rhythmus, gar nichts und eine Person für
alle. Ja gut, da gehört auch was dazu, ne? Muss alle Rollen auf einmal machen.
Das ist eine Komödie, wenn man das guckt, ja.
Jetzt müssen wir natürlich über Haus des Geldes sprechen.
Wow.
Wie bist du da reingekommen? Hast du gewusst, die suchen jemanden, dich selbst beworben? Hast du irgendwie eine Anfrage für ein Casting bekommen, bist dann da dahin? Weil du bist ja in der dritten Staffel eingestiegen und da wusste man ja schon, das Ding ist ein Mega-Renner.
Ja, dann war es schon super populär. Netflix hat es die ersten zwei Staffeln gekauft und hat für die Produzenten auf den Knien gebetet, dass sie neues Material rauswerfen. Und sie wollten es nicht, aber dann war es eine Offer you cannot refuse, ein Moment.
Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann.
Ja, so dann haben sie gesagt, okay, wir machen zwei mehr Staffeln. Und hatten große Augen und sagten, okay, wir machen drei mehr. Ich hatte eine Vorlesung im August von 2018, gerade drei oder vier Tage nach dem Weltcup-Spiel in Russland, hat mich meine Agentin aus Madrid angerufen und hat gesagt, dass die zwei Casting-Direktoren, die Yolanda und Eva, für mich gefragt haben für eine neue Rolle und ich habe für den Bogota vorgelesen und ich hatte drei Wochen Zeit, zwei Szenen zu mit denen ich gearbeitet habe. Ich war wirklich jeden Tag vier, fünf Stunden hatte ich wirklich mit dem Text gearbeitet, etwas über die Rolle. Ich suchte meine Sachen und dann geben sie die Rolle zu einem anderen Schauspieler. Aber in diesem letzten Moment haben die Produzenten zu den zwei Mädels, Eva und Yolanda, gesagt, wir haben eine neue Rolle. Und die beiden, wir arbeiten jetzt für drei Monate, alle diese Rollen zu finden, Sierra, Tamayo, Bogota, Palermo und alle anderen. Und jetzt sagen sie uns, dass in drei Minuten haben sie gesagt, er ist ein Hitman aus Ex-Jugoslawien irgendwo, er ist von der Militär, er wird den Professor, die rechte Hand von dem Professor sein und heißt Marseille. Und die zwei haben sich angeguckt und haben gesagt, Luca, bup, mein Foto. Und die Produzenten haben sich auf meinen Vorlesungen geerinnert für den Bogota und haben gesagt, okay. Es war so.
Ja.
Und das war vor fast vier Jahren alles das. Und ich weiß noch immer nicht sehr viel über den Marseille, weil sie mir nichts gesagt haben.
Ja, was ich ja wirklich cool finde, und die Geschichte gibt es ja auch von anderen Schauspielern, die in irgendeine Serie reinrutschen oder in irgendeine Rolle, von der man am Anfang gar keine Vorstellung hatte und die einfach für sich selber so eine Vorstellung von dem Menschen entwickelt haben, den sie da spielen. Mhm. Und plötzlich bekommt der Charakter und Ecken und Kanten und plötzlich sagen die Produzenten, oh, aus dem könnten wir noch mehr machen. Und so war es ja eigentlich bei dir auch,
oder? Es war so, ich war ungefähr die ersten 4 Monate, fast die ganze 3. Staffel, war ich auf dem Ende von allen Schauspielern, der Große mit dem Schnurrbart und dem Hut und ich weiß nicht was. Und immer stumm.
Stehst du irgendwo rum?
Aber weißt du, das Komplizierte ist, du musst aktiv sein. Du kannst nicht nur, okay, ich habe keinen Text, ich habe keine Aktion, dann werde ich nur dort sitzen wie ein, ich weiß nicht, wie ein Stein. Aber ich wollte ihm irgendeine Energie geben und ich musste, ohne dass ich mit den Produzenten oder Regisseuren gesprochen habe, rausfinden, wen von diesen Leuten dort ich vielleicht kenne. Und ich habe dann gedacht, okay, ich kenne vielleicht den Palermo und den Bogota, die 9, und vielleicht den Professor. Und das war das. Und dann später in der 4. Staffel war ich auf der Hochzeit von Berlin und dann alles. Aber ich habe das an niemanden gesagt.
Ja, nur gespürt.
Ich habe es gespielt und gespürt und ich hatte diese Energie raus. Ich wollte sie diese Energie rauslassen. Und sie haben es, depicted up. Sie haben es.
Haben es angenommen, ne?
Ja, angenommen, ja.
Ja, das finde ich klasse, weil das, was du erzählst, ich glaube, das sieht man auch, mir fällt es immer auf, wenn ich mal in ein Theaterstück gehe oder in ein Musical zum Beispiel. Beim Musical fällt es mir extrem auf, dass du ab und zu in so einem Ensemble Leute hast, die jetzt eigentlich keine Hauptrolle haben, aber du merkst, ey, da spielt sich jemand den Arsch ab, ja? Da ist jemand in die zweite Reihe, die dritte von links, boah.
Ja, das,
und genauso, glaube ich, war das dann bei dir.
Als es muss so sein für die Produzenten, aber ich weiß, was du meinst. Ich war vor, in Januar war ich auf dem Moulin Rouge auf der Show und es sind so viele Tänzer dort, aber ich habe mir die Augen auf 2 Tänzer, eine Tänzerin und einen Tänzer, die ganze Zeit sind 25, 30 Leute auf der Bühne und du, die Augen, du willst sehen, was diese Person macht.
Ja.
Ich glaube, ja, die Produzenten, ich muss meinen Dank an den Kostümografen geben, den Carlos Diaz, ist ein Freund von meiner Frau, das war eigentlich ein bisschen Hilfe und er wollte etwas Spezial für mich machen und dann darum kriegte ich
die Kappe,
diesen,
oder?
Sie gaben mir diesen Look von dem Nouvelle Vague französischen 70er Jahren, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon oder so etwas. Und das, ich glaube, sie haben eigentlich auch die Produzenten so überrascht.
Ja.
Und dann, wie ich aussehte, das war ganz anders als die anderen Schauspieler dort oder die Charaktere. Und ja, es hat funktioniert.
Und Geld, das bringt dich jetzt um die ganze Welt. Also du kommst gerade aus Südamerika zurück, bist dort auf einem großen Männermagazin jetzt auf dem Cover just erschienen und hast eine Promotour gemacht, bist dort in den Late-Night-Shows. Wie ist das für dich als jemand, der ja auch schon ein paar Jahre im Schauspielgeschäft unterwegs ist? Du hast große Kinofilme gemacht, mit großen Stars gespielt und diese Serie ist so durch die Decke gegangen, dass du, glaube ich, nicht mal mehr durch die Atacama-Wüste gehen kannst, ohne dass jemand sagt, hallo.
Nicht nur die Atacama, Budapest, Wien. Budapest, Wien und auch ich war in Atacama in Chile, ich war in Rio, in Sao Paulo, überall wo ich hingehe. Ich bin heute angekommen aus Barcelona nach Düsseldorf, in ein Hotel hineingekommen und etwas zum Naschen raus vom Hotel. Ihr habt 2 Mädels gleich.
Ein Foto. Dürfen wir ein Foto machen?
Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es dürft. Aber ja, natürlich. Nein, es ist verrückt in einer Manere. Weil ja, ich bin ein professioneller Schauspieler jetzt 25 Jahren, aber mit dem Schauspiel und Theater bin ich über 30 Jahre involviert. Und es ist etwas anderes. Ja. Und man kann sich nicht vorbereiten für solche Sachen. Und eigentlich meistens ist es 97% ist es alles okay und cool. Ja. Es gibt 3% Leute, die nicht so viel Respekt haben. Und ich habe auch Momente, dass ich mich nicht wohlfühle, wenn es zu viele Leute sind. Es ist ein bisschen nicht klaustrophobisch, aber wie sagt man Anxiety?
Wir haben
anxious. Ich ich fühle mich eigentlich einige Male nicht zu wohl, wenn es so viele Leute, es ist sehr intrusiv.
Ja, aber gut, das gehört ja dann dazu.
Es ist Teil der Arbeit. Ich beschwere mich nicht, aber es ist etwas Neues, das ich lernen muss.
Ja. Ne? Ich wollte gerade sagen, du kennst ja auch die andere Seite. Also du warst lange in L.A. und hast da alle möglichen Jobs gemacht, außer Schauspieler.
Ja, und ich hatte für die letzten 10 Tage von jedem Monat ungefähr 18,5 Dollar, dass ich gut planieren musste, um etwas zum Essen zu haben. So.
Ja.
Ich habe alles erlebt.
Aber das war Gutes schon nach deiner Schauspielausbildung?
Oder? Ja, nach der Schauspiel, ja. Nach dem College war ich dort 2 Jahre in L.A., 2 Jahren.
Ja.
Und habe alles gemacht, aber ich habe nicht geschauspielt und habe gesagt, okay, so kann ich ein Rad in diesen großen Zirkus, dass sich Los Angeles, es heißt Los Angeles, ist so, du kannst dort dein ganzes Leben verlieren, um ein Teil von dieser Stadt zu sein. Aber du arbeitest nicht, was du arbeiten willst.
Was hast du dann gemacht?
Ich war ein Produzent, Assistent von Produktion, Assistent von Casting für Musikvideos, für Soaps, für ich war ein Extra auch eigentlich ungefähr Statist? 15 Mal Statist, ja.
In welchem Film dann?
Legally Blonde mit Reese Witherspoon.
Ich muss da nochmal nachgucken.
Ich glaube, ich habe mich in einer Szene, ich habe mein rotes Hemd gesehen. Weil du siehst meine Fresse nicht. Das ist gut. Dann war ich auch mit Requisiten, mit der Kunstabteilung, mit Waffen, so viele Sachen. Ich war ein Restaurantmanager auch in 2 Restaurants in Hollywood. Und dann, wenn du das anfängst, dann hast du kein Leben mehr, weil du arbeitest 5 Tage in der Woche und du hast keine Zeit. Du arbeitest von 4 in dem Nachmittag bis 4 Uhr morgens, samstags und Freitag und Donnerstag. Du hast kein Leben mehr.
Und du willst dein Traum leben und du lebst an deinem Traum sozusagen vorbei und siehst andere, die sich diesen Traum erfüllen. Ne? Also ich kenne das so ein bisschen. Als 17-, 18-Jähriger habe ich viel so Statisterie gemacht und wollte natürlich immer irgendwie auch was sagen. Und bis dann endlich mal ein Job kam, wo du irgendwie 2, 3 Sätze sagen konntest. Und du denkst die ganze Zeit, verdammt nochmal, warum darf ich denn nicht? Warum muss ich hier hinten stehen und so, ne?
Aber es ist eine schwierige Profession, das ist wahr.
Aber ich glaube, man lernt unglaublich viel. Also ich habe auch unglaublich viele Praktika gemacht. Kamera, Volontariat, Fahrer, Aufnahmeleiter, Assistent und so. Wenn man dieses Business sozusagen so ein bisschen mit einem Schritt nach hinten sieht und erstmal beobachtet, was da abgeht. Ich glaube, das gibt einem dann auch ein anderes Gefühl, wenn man dann letztendlich irgendwann davor steht, oder? Wie siehst du das?
Viele Leute, die große Fans sind von unserer Profession, von Film, TV oder irgend so etwas, sie wissen nicht, wie anstrengend dieser Prozess ist, Nummer 1. Und Nummer 2, nach der Armee oder in einer Welt, die militärisch ist, in dieser Manier, die Organisation, die so nah an der Armee ist, ist eine Produktion von einem Film.
Weil wenn da nicht jedes Rädchen ineinander greift.
Jeder Punkt muss gut arbeiten. Sie müssen pünktlich sein. Sie müssen ihre Arbeit perfekt machen, so dass die ganze Maschine gut wirkt, weil es sehr teuer ist. Jeder Tag kostet, also ich weiß nicht, welches Projekt viel ist, Geld. Aber es kostet sehr viel Geld für viele Leute dort und es muss perfekt gehen. Und da muss auch Disziplin sein, dabei sein und Leute verstehen das nicht. Und wenn du diese viele kleine Jobs machst, dann lernst du viel mehr, nicht nur Respekt für die Arbeit, aber die Logistik, logistische Seite von dem Prozess.
Jetzt hast du deine Schauspielausbildung in Boston gemacht, warst dann in L.A. so ein bisschen halb am Resignieren, aber dann zurück hast du unter anderem auch eine Soap gemacht in Kroatien, also so eine Daily oder eine Weekly,
nein,
oder?
Ich kam zurück nach Kroatien. Ich brauchte 1,5 Jahre, dass ich irgendwo einen normalen Job kriege. Das war in dem Nationaltheater in Rijeka auf der Küste. Ja. Dort war ich 2,5 Jahre und ich war 9 Jahre später in dem Zagreb Puppentheater.
Ah, und hast richtig mit Puppen und Marionetten gemacht?
Ja, also? Ja. Marionetten hatten wir nicht, weil wir hatten keine Brücke. Die Brücke war kaputt nach 2 Monaten, wann sie das Theater renoviert haben. Und wir hatten keine Künstler, die Marionetten machen. Sie wussten nicht, wie sie gut Marionetten machen könnten. So, wir hatten andere Formen von Puppen in diesen 9 Jahren, aber es bekam alles sehr gleich. Alle Shows, ist es Peter und der Wolf, oder ist es, ich weiß nicht, Cinderella, alle diese Geschichten, Peter Pan, das war sehr similär, alle Projekte.
War alles sehr ähnlich und irgendwann...
Ja, und dann verliest du den Bock.
Ja.
Aber ich in TV und Film hatte ich nicht zu viel Arbeit in Kroatien, weil ich habe dort nicht studiert. Und es ist eine kleine Umwelt dort,
familiäres Business.
Ja, familiäres. Ich habe es eigentlich incestuos genannt, wie sie dort in Kroatien funktionieren. Aber ja, ich wurde nicht so. Sie haben nicht über mich gedacht.
Ja.
Es waren immer die gleichen Leute, die etwas machen. Sie haben mich für 2 oder 3 Soaps angerufen, aber ich wollte Soaps nicht machen. Ich hatte super kleine Rollen in 3, 4 verschiedene Soaps in Kroatien.
Das hatte ich gelesen, ja.
Aber ich habe eine Krimiserie gemacht für das kroatische National-TV, den Kanal. Und 3, 4 Filme, auch kleinere Rollen. Aber ich wollte immer ihre Koproduktionen suchen.
Ja,
weil also ich wollte zeigen, dass ich andere Sprachen sprechen kann.
Ja.
Und es ging sehr, sehr langsam. Von 2002 bis 2012 war ich 10 Jahre in Kroatien. Und dann hatte ich meine Frau kennengelernt in 2010. Und bisschen für bisschen bin ich nach Barcelona rumgezogen.
Ja.
Weil ich hatte in 2012 mein erstes Projekt, einen Film in Katalonien, in Spanien. Und dann mehr und mehr und mehr Arbeit. Mhm. Und dann konnte ich meinen Job lassen in Kroatien und wirklich nach Barcelona ziehen.
Und Spanisch kanntest du schon vorher als Sprache? Nein.
Nein, ich habe Spanisch auf der Straße gelernt. Oder die dritte Hälfte nach dem Fußball.
Ja.
Ich spiele am Freitags mit Freunden aus Mexiko, Kolumbien, Spanien, Katalonien, überall. Ja.
Aber diese Wunschvorstellung, Schauspieler zu werden, wann ist die in deinem Kopf entstanden, schon als Kind?
Wie ein Kind in Wien.
Ja. Und was waren dann die großen Stars? War ja hier so 80er Jahre, Terence Hill, Bud Spencer, Belmondo.
Mit meiner Großmutter hatte ich alle Schauspieler von mir, von Spencer Tracy, Clark Gable zu Robert Mitchum. Ich war ein super großer Jerry Lewis und Dean Martin Fan, The Marx Brothers, Buster Keaton, alle diese alten, älteren Sachen.
Ja.
Schwarz und Weiß, viel mehr. Aber dann... Es war merkwürdig, dass ich in Schock war, wenn ich den Jerry Lewis in seine echte Stimme zugehört habe. Nach 10, 15 Jahren, alles auf Deutsch.
Ja.
Meine Idole in dieser Zeit, deutsche Idole, waren Otto Walkes und Didi Hallervorden.
Ah, nein.
Ja, Otto war Otto ist mein Lied. Didi ist auch super, aber der Otto war mein, ich hatte auch die LPs, die Vinyls von Otto.
Ja, Otto Fassaut Hamburg haben wir auswendig gekonnt. Ja.
5, 6, 7 Vinyls hatte ich gehabt, alle Jokes, alle Sachen, dumme Sachen, die ich gemacht habe. Und in dieser Zeit war es David Hasselhoff in Knight Rider. War super populär. Und anderes, was ich immer zugehe. Oh ja, Lee Majors.
Cold für alle Fälle.
Ja, ja.
Okay.
Ja, das war diese Zeit. An ORF habe ich alles zugeguckt.
Ja, ich sage immer, Heather Thomas war die Blondine, ne?
Ja.
In die war ich sehr verliebt. Ja. Ich sage immer, das ist die Frau, die dafür gesorgt hat, dass ich jahrelang dachte, dass sich echte Brüste nicht bewegen. aber was ist dein Lieblingsjoke von Otto gewesen?
Ja, das ist der Beste. Warum haben die Araber kein Brot? Weil es kaum Mehl haben. Nein.
Der beste Sketch
war für sicher der Mann, der in die Bar geht und dann das Gehirn spricht mit einem
großes Hirn, kleines Hirn.
Ja, großes Hirn, kleines Hirn. Das war ein super, super Stick. Das war so überragend.
Sehr cool. Ja, aber ich finde ja schön, dass du dann auch diesen Weg, Schauspieler zu werden, konsequent verfolgt hast und gegen alle Widrigkeiten einfach dran geblieben bist. Und da gab es wirklich auch Momente, wo du gesagt hast, verdammt nochmal, das wird nichts mehr, ich mache doch was anderes.
Fast, aber niemals so, so schlimm, dass ich alles wegwerfen wollte.
Ja.
Niemals so schlimm. Aber weißt du was, wenn ich mich nicht gut gefühlt habe. Das war erst einmal in Los Angeles in 2002. Mhm. Dann wieder in Rijeka 2006. Ich war nicht wohl in diesem Theater. Ich hatte keine neuen Rollen. Ich hatte nicht eine gute Relation mit dem Direktor von dem Schauspielhaus. Mhm. Wir waren ein bisschen im Krieg. Und jedes Mal, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann nehme ich den Anker und ich gehe weiter und suche etwas anderes. Und ich weiß nicht, jetzt bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden in Barcelona, aber wohin es später geht, habe ich keine Ahnung.
Ja, eigentlich müssen sie dir jetzt die Bude einrennen, gerade in Spanien, oder? Nach dem Haus des Geldes. Denkt man immer jetzt, wird da der rote Teppich ausgerollt? Oder muss man
Nein. Es gibt keine Garantie. Die Leute glauben, dass jetzt bist du in einem Superprojekt, das global ist und so weiter. Niemand kann mir garantieren, dass ich in den nächsten 2 Jahren einen wirklich guten Job kriege. Ja. Ich habe 3-4 Sachen jetzt in einem Jahr gemacht, seit wir mit der 5. Staffel beendet haben. Und und ich habe noch ein Projekt jetzt in London im Juni, einen Film. Und dann weiter weiß ich jetzt nicht. Im Herbst gibt es 2-3 Sachen, die ich vielleicht machen könnte, aber ich weiß noch nicht.
Ja, ich glaube ja auch, dass das Haus des Geldes noch nicht auserzählt ist, oder? Also da könnte man ja auch irgendwie andocken, ob es jetzt eine Vorgeschichte ist oder mal ein Kinofilm.
Ich glaube, die Leute, die dort 5 Jahre gearbeitet oder 6 Jahre gearbeitet haben, die Schauspieler für 5 Staffeln, alle wollen andere Sachen machen. Ja. Das ist normal in dem Leben, in dem Künstlerleben. Die Produzenten haben eine Idee für einen Spin-off mit der Rolle von Berlin, den Charakter Berlin. Ja. Aber wer dort hineinkommt, wann sie anfangen, ich habe keine Ahnung. Diese Produzenten haben uns nichts gesagt, wann wir gefilmt haben. Ja. So jetzt, was sie planieren, weiß gar niemand. Niemand.
Ja. Du hast ja auch mal gesagt, jede Geschichte braucht ein Ende und jede Geschichte hat auch ein Haltbarkeitsdatum.
Ja.
Ich glaube aber, das ist eine Geschichte, die man durchaus weitererzählen kann. Was mich ein bisschen gewundert hat, als ich gehört habe, das waren im Prinzip 3 Jahre deines Lebens, Haus des Geldes,
ja,
oder?
Ja, 3,5 Jahre ungefähr. Dreieinhalb Jahren. Von dem Casting bis zum letzten Drehtag.
Was hast du aus dem Projekt für dich mitgenommen, ganz persönlich?
Ich muss meinen personellen Koch mitnehmen.
Warum?
Das Catering war
hast zu viel gefuttert, oder was?
Nein, es war so schlimm.
Was?
Die einzige Zeit, wenn wir gut gegessen haben, waren diese 2 Drehtage in Tenerife auf den Kanarischen Inseln.
Ehrlich?
Weil dort die Catering-Companies, die müssen für Fremde arbeiten, ja. Für Britanner, für Amerikaner, Japaner, Deutsche, für Werbungen meistens. Ja. Und diese Leute, sie müssen gut essen. Sie wissen, wie es ist, wenn man das Catering muss gut sein.
Ja.
Und unser Catering in Madrid, in dem Studio, mein Gott, ja, das würde ich nicht meinen Hunden geben.
Aber ehrlich gesagt, mir wäre scheißegal, was ich zu futtern kriege, wenn man bei so einer Geschichte dabei sein kann.
Aber wenn du dort 14 Stunden bist und es ist immer kalt oder es ist zu heiß oder es ist zu kalt, es ist niemand normal und niemand ist es normal. So, das Essen ist eine Sache und die andere ist wie sagt man, Patience? Oh, Jesus Christ.
Geduld.
Geduld, ja. Ich weiß, dass in dieser Profession man muss viel warten, sehr, sehr geduldig sein und viel warten. Aber in diesen 3 Jahren habe ich, ich musste geduldig sein zu warten, was mit meinem Personage, mit meinem Charakter vorgeht.
Passiert, ja.
Was passiert wird. Und dann, weil alle anderen hatten Text oder so etwas. Ich kam immer am Ende des Tages. Meine Szene. Die Szene mit dem Schwein und dem Skalpell. In diesem Tag waren wir ungefähr 14 Stunden dort und sie haben ungefähr 10,5 Stunden für 2 kleine Szenen von dem Professor und Lisboa gedreht. Ja. Von diesem Angel, von hier, von dort, bla bla bla. Und dann meine Szene nach 4 Monate habe ich gleich, jetzt endlich habe ich etwas, Text und so weiter und alles, wir müssen jetzt gehen, wir haben nur 45 Minuten, alle meine Kollegen, ich habe das, ich habe das und
aber alle, cool
alle, alle, sie sind unruhig und ihr verarscht mich jetzt, wirklich, ich bin 4 Monate hier, stumm, habe gar nichts gemacht, ich bin euer Kollege, ich habe jede Minute mit euch geschwendet, was, wenn ihr etwas vermasselt habt oder so etwas. Jetzt ist es ist mein Moment. Nach 4 Monaten könnt ihr die Klappe halten. Ich mache es. Ihr macht mich nur mehr nervös. Ja. Ich zitterte die ganze Zeit. Aber ja, in 1,5 Stunden, dass wir 3 Seiten Text gedreht haben, das war wunderbar. Eigentlich einer der Regisseuren, Koldo Serra, hat mich Luca Toma Unica Perosch genannt. One Take.
One Take, Luca. Toma Unica. Was ich jetzt total interessant fand, was Haus des Geldes angeht, du kanntest es natürlich auch vorher schon, oder? Hast du die erste Staffel gesehen gehabt?
Nach der Vorlesung habe ich. Ich wollte es gucken zuvor, aber dann habe ich gesagt, okay, jetzt nicht. Und dann die Nacht zuvor, mein Flug nach Madrid von Kroatien.
Also vor dem Casting hast du dann doch mal
eine Folge gesehen. Ich habe die erste Folge gesehen und dann habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt nicht mehr sehen, weil es wird meine Idee für die Rolle von Bogotá ändern.
Ja, ach so.
Ich wusste, dass ich etwas mehr machen werde, das vorzuspielen, wie man sagt. Ich werde vorspielen, was ich glaube, dass sie sehen wollen.
Ja.
Und so habe ich gesagt, okay, jetzt gucke ich nicht zu. Ich habe die Vorlesung gemacht und dann in der Rückkehr nach Kroatien für den Urlaub in August habe ich die 2 Staffeln in 5 Tage
gebinged. Ehrlich gesagt, ich dachte erst, oh, eine spanische Krimiserie und alle laufen mit roten Anzügen rum und eine Dali-Maske. Oh, ich hatte irgendwie Masken, hast du oft gesehen gehabt und irgendwelche Overalls. Ob jetzt mit einer Clownsmaske oder mit einer Ronald Reagan-Maske und dann, und eigentlich finde ich solche Überfallfilme total klasse schon. Als Kind fand ich die super. Aber ich dachte, ach, was wird das wohl sein? Und dann aus Spanien und so. Und irgendwann gucke ich die erste Folge und dann.
Du kannst nicht aufhören.
Also kannst nicht aufhören.
Es ist 4 Uhr in the morning und the next chapter.
Es ist total ein total gemeines Ding, ja.
Ja.
Und immer diese Cliffhanger am Ende, weißt du, wo du denkst, ah! Und du musst die nächste Folge noch gucken. Und das bei allen Serien so, diese.
Ja, aber das ist der Zauber von Netflix. Sie haben eigentlich die Montage, die ersten 2 Staffeln waren eigentlich 20 Folgen oder so etwas. Mhm. Und die Netflix-Leute haben es anders geschnitten. Sie haben dann 9 und 6 Folgen gemacht für die erste und zweite Staffel. Und mit diesem Cliffhanger-Effekt.
Ja, ja, ich
glaube, der Zaubertrick von Netflix.
Du musst deine Art zu gucken einfach ändern. Du müsstest, also ich mache es jetzt bei vielen Serien so, ich gucke eine Folge und dann den Anfang noch von der nächsten, dass ich die Story, die da so als Cliffhanger hängt, dass die zumindest aufgelöst ist und dann kannst du in aller Ruhe irgendwann wieder weiter gucken.
Also, ich glaube, der ungefähr 50% von den Netflix-Viewers, Zuschauer, die glauben es nicht. Die wollen es so machen, aber du kannst es nicht. Sie nehmen dich hinein und ich muss jetzt weiter wissen, was passiert.
Was guckst du im Moment? Guckst du viel oder?
Ja, jetzt bin ich sehr viel auf der Reise. Ich bin am Ende von der 2. Staffel von Marvelous Mrs. Maisel.
Ah, oh, das war grandios, oder?
Ja, ich habe die Alex Borstein kennengelernt in Barcelona zuvor, gerade zuvor dem Covid vor 2 Jahren.
Das ist die Hauptdarstellerin?
Nein, das ist die Managerin.
Die
Kleine. Der Mann. Sie war eigentlich die Stimme von Lois von Family Guy.
Ach nee.
Die Originalstimme. Ja.
Ach, krass.
Mit Seth MacFarlane. So. Ja. Und sie ist so vulgär. Sie ist so klein und ich habe ein Stand-up-Comedy in Barcelona von ihr gesehen. Sie lebt in Barcelona jetzt. Mit ihren 2 Kindern. Und sie ist phänomenal. Aber sie ist wie die Rolle, die sie spielt dort, Susie. Sie ist so krass in der und so frech und so ich weiß nicht, ob wir das hier also sagen könnten. Ist es für Kinder oder nicht?
Also, es ist für alle. Aber die Miss Maisel ist, glaube ich, sogar, ist die nicht ab 12 oder so? Und ich weiß gar nicht, wie schlimm da die Wortwahl ist. Ich finde nur so lustig, jetzt ich habe alles geguckt, was es gibt von Miss Maisel und in der aktuellen Staffel, die hört ja auch damit auf, dass sie von irgendwie so Mafia-Typen dann.
Nein, sag mir gar nicht, ich bin am Ende der 2. Staffel. Nein.
Okay.
Aber meine Frau frisst diese Serien wie Popcorn.
Ja.
Sie hat alle 4 Staffeln gesehen. Und ich bin ein bisschen langsamer. Ich, wenn ich, Und ich brauche Zeit, in etwas hineinzugehen.
Ja.
Ich bin viel mehr jetzt für Komödien. Ich habe keinen Bock mehr für Dramas und schwere Sachen.
Aber du hast ja auch so viele böse Jungs gespielt.
Ja,
oder? Schlimme Menschen.
Immer. Ja. Nicht so viel. Immer. Der Marcel eigentlich ist eine Überraschung für mich, weil er ein etwas Komisches hat.
Ja, und gar nicht so böse ist, ne? Also du hast ja auch so Weltkriegsfilme gemacht und irgendwie ja. so fiese Jungs gespielt. Nimmt man dann so eine Rolle, wenn man wirklich so abgrundtief böse ist, auch mit nach Hause so ein bisschen
nein,
in der
nein,
Zeit, in der man dreht?
Nein. Das war meine erste Lektion in Boston. You don't take your work home.
Ja.
Du bringst deine Arbeit nicht nach Hause. Und eine Rolle, ja, war das, dass mich eigentlich überrascht hat in einem negativen Sinn, war meine Rolle als Karl Schulz in Der Fotograf aus Mauthausen. Mhm. Das ist ein Zweiter Weltkrieg Film ist über den Mauthausen, das Konzentrationslager in Nord von Linz, glaube ich, in Österreich. Und es ist ein spanischer, katalonischer Film. Und ich war einer der drei wirklich bösen Nazis in dem Film. Und am Ende den letzten zwei Drehtage hatte ich wirklich schwere Szenen. Und ich war für einen Monat schmutzig.
Ja, also du hast selbst. Dich halt nicht gut gefühlt, ja?
Es war hart zu fühlen, dass ich so viel
böse Energie,
böse Energie und Hass
ja.
Drin von mir. Capable. Ich war
gefangen von den eigenen Emotionen.
Ja, ich war geschockt, dass ich so eine Emotion so intensiv produzieren kann.
Ja.
Weißt du, das ist.
Aber gut, das ist auch der Job des Schauspielers.
Ja, so. Es ist es, aber es ist so schlimm. Es ist so. Ja. Ich bin ein sehr positiver Typ.
Ja.
Ich bin happy go lucky, wie man sagt.
Ja.
Aber ich war ein Monat wirklich ein bisschen. Ich fühlte mich schmutzig und schwer. Und ich brauchte Zeit, es aus meinem System rauszuwaschen.
Ja.
Aber eigentlich die anderen Rollen, weißt du, diese böse Bad Guys von Osteuropa oder so, sie sind alle Klischees. Und eigentlich ist es nicht, jetzt ist es für mich nicht ein Challenge.
Das ist keine große Herausforderung.
Eine Herausforderung, ja, danke. Spielen, ne? Etwas so, wie es in dieser Manier zu spielen, ja. Es ist Schablone, es ist A, B, C, D ja. Und ja, ein bisschen ja, genau. Und ja, hau ihm hin, ja. Falle um, man ja. Tötet dich, oh ja, super.
Ja.
Nach Hause und mit dem Geld
ja.
in der Tasche.
Also, ja,
es ist nicht eine Herausforderung
ja.
mehr.
Ist Theater für dich noch was, wo du sagst, das wäre nochmal cool, also jetzt auch in verschiedenen Sprachen, wenn du könntest ja in Deutschland auch mal eine Gastrolle machen, Theater, oder ist eher wirklich Film das, wo es dich
hinzieht? Ich war, wie ich zuvor gesagt habe, ich war satt von dem Theater und ungefähr 3 Jahre wollte ich nicht mal denken,
ja.
in dem Theater zu spielen. Weil ich hatte ungefähr in 12 Jahren ungefähr 1500 Shows. Das ist, weil mein Kindertheater spielt, ich weiß nicht, 6, 7 Mal an der Woche. Mit 9 Monaten in dem Jahr. Sehr viele Sachen. Aber die letzten 2 Jahre habe ich schon ein bisschen Bock zurückzukommen. In Barcelona, die Theaterwelt ist nicht so groß, ist sehr klein, es ist sehr katalonisch und diese Komödien, die sehr einfach sind.
Mhm.
In Madrid gibt es sehr, das Theater ist wirklich auf einem Niveau. Aber ich würde sehr gern auf Deutsch oder auf Englisch spielen in dem ja. Theater. In Englisch natürlich West End oder Broadway und in Deutsch Burgtheater in Wien oder ich weiß nicht wo in Deutschland. Es gibt sehr viele Städte mit guten Theater in Deutschland, das ist wahr. Aber ja, man braucht Zeit für Theater und ich würde sehr gern ein sehr gutes Werk machen.
Ja.
Weißt du, einen guten Titel. Es ist ein klassischer Titel vom Shakespeare oder Molière oder Tschechow oder zu etwas Neuem. Es ist mir wurscht, aber etwas, das,
so
das
cool,
Cojones hat. Ja,
ihr Schauspielhaus Düsseldorf, die machen jetzt im Sommer auch wieder Diener zweier Herren. Weißt du? Die Klassiker werden irgendwie nie richtig alt. Was ich so cool finde und das unterstreicht nochmal, was du gerade gesagt hast. Du bist ein sehr, sehr positiver Mensch. Auch diese ganze Corona-Geschichte der letzten zwei Jahre. Boah. Du hast immer gesagt, ey, klar, doof, aber es bringt nichts, wenn ich mich jetzt ärgere und selber runterziehe. Du musst einfach irgendwie nach vorne gucken. Ich glaube, das braucht ein bisschen Kraft manchmal, aber es ist unterm Strich die bessere Einstellung, ne? Um yeah. das Leben anzugehen.
Wir waren 2 Monate in dem Haus, meine Frau und meine 2 Kinder in Barcelona.
Wie alt sind deine Kinder?
Meine älteste ist fast 24, meine andere ist 17 und der kleine wird 10 in 10 Tagen oder 2 Wochen. Wenn wir in den Confinement waren, wir waren in dem Haus für 2 Monate, habe ich gesagt, okay, Kids, Jungs, alle, wir haben Elektrizität, wir können in den Supermarkt gehen, wir können etwas zum Kochen machen, wir können nicht raus aus dem Haus, es gibt keine Bomben, keine Gewehre, keine Explosion, wir sind okay.
Ja.
Diese Sache wird vorbei gehen, einen Tag, nicht in 1 Jahr oder 2, ich habe eigentlich 3 Jahre gesagt, in diesem Moment, vor 2 Jahren, 3 Jahren Minimum. Und nach dem Krieg in Kroatien, dann weißt du, es ist nicht, dass du niemals Angst hast, aber wie man an die Welt anguckt, es ist anders. Und ich kann nicht meine Familie in den Keller hineinwerfen, dass sie sich unwohl fühlen.
Ja.
Du musst positiv denken, du musst auf morgen denken und wenn du das nicht machst, dann natürlich wirst du depressiv und du kannst nicht positiv arbeiten, werken oder funktionieren. Und ja, es ist noch nicht komplett vorbei, dieser Scheiß von den Covid. Ja. Aber ja, wir müssen, weil die Leute sind so, wir müssen weitermachen.
Ja, weil du jetzt gerade Kroatien auch sagst, was wir gerade in der Ukraine sehen, kommen da bei dir dann auch Erinnerungen hoch?
Natürlich. Ich war in Budapest, ich kam zu dem Hotel nach deinem Nachtdreh. Es war eine Nacht, dass wir gedreht haben. Und das war die erste Sirene in Kiew. Ich habe CNN zugeschaut. Und ja, es war gar nicht ein schönes Feeling, so diesen Sound wieder zu hören. Und dann habe ich maniakal für 5-6 Tage die Nachrichten zugeschaut, nicht geschlafen, weil ich ein Idiot bin.
Ja.
Aber es ist Copy-Paste.
Ja.
Nur, dass die Ukraine die Hilfe von anderen Ländern kriegt. Kroatien und Bosnien hatten ein Embargo. Wir konnten keine Waffen hinein kaufen oder kriegen. Ja, wir hatten Hilfe von dem schwarzen Markt. Aber es war eine dumme, doofe Sache, dass wirklich immer passieren kann.
Ja,
also wie man es jetzt in Ukraine und Russland sieht. Aber das ist...
Ja, man kann nur hoffen, dass es möglichst schnell wieder vorbeigeht. Und Kroatien hat sich ja auch wieder entwickelt. Also ich kann mich erinnern,
über die Leichen von vielen Jungs und Leute, ist Kroatien jetzt ja nach 30 Jahren ein neues Land, aber sie haben uns und die gleichen Leute, die uns viele Sachen versprochen haben, haben das ganze Land beklaut.
Ja.
Darum habe ich nicht, ich mag meine 2 Plätze in Kroatien, dass ich hingehe, aber ich habe keine gute Sache über diese politische Seite von meinem Land zu sagen, weil sie wirklich so eine Chance hatten, aus Kroatien etwas Prachtvolles, Wunderbares zu machen, aber sie haben ungefähr 10% von den Leuten, sie haben es gemacht, dass die Leute aus Kroatien weggehen wollen.
Hm.
Ich bin einer von ihnen.
Ja.
Ich kam zurück nach Kroatien.
Aber man merkt, die Liebe zu Kroatien ist schon noch da.
Das kann man nicht abschließen. Das kann nicht on-off. Aber das ist ein Gefühl, dass wie Ja, meine Kinder können alles Sachen in dem Leben machen, aber Politiker nicht. Bye-bye. Du existierst nicht für mich.
Glaubst du, dass deine Kinder irgendwie auch in Richtung Schauspiel gehen werden?
Ich hoffe nicht, weil es nicht ein einfaches Leben ist. Ja. Aber ich will, dass sie gesund sind und dass sie machen. Sie sollten machen, was sie magen. Ich finde mich nicht eine Person, die viel Glück hatte oder so etwas. Ja, in einigen Manieren, ja. Aber ich bin nur auf eine Sache stolz, dass ich die Arbeit mache, die ich studiert habe und die ich liebe.
Ja.
Über diese Sache bin ich stolz, nicht über meine Rolle in Haus des Geldes, ja, oder ich weiß nicht was.
Also ich glaube, dass das irgendwie das Wichtigste ist. Ich merke das ja auch, ich bin jetzt auch gerade Vater, und ich rechne meinen Eltern hoch an, dass die letztendlich auch gesagt haben, mach du, was dich glücklich macht. Ja? Mhm. Und deine Eltern haben ja auch was ganz anderes gemacht. Die kamen ja auch nicht aus dem Schauspiel. Ne? Der Vater war irgendwie
ein petrochemischer Ingenieur.
Und als Ingenieur eben rund um die Welt unterwegs. Haben die am Anfang auch kurz mit den Ohren geschlackert, als du gesagt hast, ich mache Schauspiel?
Natürlich. Gerade nach meiner Promotion, wenn ich meine Diploma gekriegt habe, eine halbe Stunde später haben sie mich gefragt, warum gehst du nicht nach Geneva oder in ein Land wie dort, wo die gute Schulen für Köche haben, für einen Chef, weil ich mag es sehr zum Kochen und so weiter. Und sie wollten, dass ich nach 5 Jahren von Studieren gleich Kochen. eine andere Profession suche. Das ist okay, thanks guys.
Ja gut, es hat sich ja doch
das ist normal für Eltern, Sorgen zu machen. Ah. Du willst immer das Beste für dein Kind. Meine Profession ist nicht leicht. Es ist sehr schwer, einen guten Job zu kriegen oder einen frequenten Job.
Ja, immer wieder einen neuen Job.
Ne? Ja, aber wie ich zuvor gesagt habe, ich habe keine Garantie, dass ich die nächsten 2 Jahre etwas Festiges habe. Ja. Dass ich wirklich, okay, meine Kinder sind gut, ich werde Geld haben für ihre Studien und so weiter. Ne?
Ja.
Ich will keine Ferraris und Villas und Swimmingpools und so. Ich will nur arbeiten und dass wir unsere Gesundheit haben. Das ist alles, nichts mehr.
Und zur Not könntest du dann bei der nächsten Produktion ja selber kochen, ne? Wenn das Essen nicht passt.
mein nächstes Projekt, ich will keinen Trailer, ich will einen Kampfwagon, genau, mit einer kleinen Küche und dass ich mein Soufflé machen kann.
Genau, mit zwei, mit einem Dampfgarer und zwei Kochplatten. Was ist deine Spezialität? Soufflé oder?
Nein, ich esse keine süßen Sachen, so ich mache auch keine süßen Sachen. Ich bin ein Experte für wirklich Bauer-Speisen.
Handfeste
gute Sachen, das ich von meinen Großmuttern gelernt habe. Und das sind alle diese kontinentalen Sachen, sehr viel Ungarisches.
So österreichisches
Zeug. Österreichisches, Ungarisches, Kroatisches, von dem Land, von den Bauern.
Ja.
Essen mit Gemüse, Fleisch, so weiter. So, Paprika, Gulasch und alle Sorten von Gemüse, wie Suppen und so weiter. Alle solche Sachen.
Das mag ich.
Klingt gut. Eintopf, ja. Das ist bum, bam, bam in einem Topf und bum.
Fertig.
Und das ganze Dorf isst.
Genau. Und du hast ja auch was deine Statur angeht, alle Phasen durch. Ne? Du hast irgendwie eine Range an Kilos von um die 90 bis über 114, habe ich gelesen.
Ich habe Papillon mit 92 gedreht vor 5,5 Jahren und 2 Jahre zuvor hatte ich einen kroatischen Kriegsfilm gedreht. Ich hatte 114. Dann vor 2 Jahren nach der Pandemie, wenn wir in Lockdown waren, ging ich zu 102 Kilos. Und dann kam ich zurück für die Kostümprobe für die 5. Staffel und die alle sagen, Mensch, du musst annehmen. Wie, warum? Ich habe so fest gearbeitet und ich ging wieder zurück nach 112. Marseille ist ungefähr 112, 114.
Was ist schwerer?
Jetzt abnehmen, ne? Abnehmen ist natürlich schwerer.
Ja.
Ja, jetzt fange ich an und dann kriege ich ein neues Projekt und das vermasselt meinen Rhythmus von Gym und das Essen und so weiter. Es ist, Disziplin ist sehr schwer in diesen, in dieser Welt.
Frag mich, ich will ja irgendwann mal einen Waschbrettbauch haben. Dauert, das dauert auch.
Ich habe einen, aber er ist sehr gut versteckt.
Ja, genau, das sage ich auch immer. Ja. Das sage ich auch immer. Es gibt zu dem Podcast eine eigene Playlist, die heißt Der beste Song der Welt. Du bist ja auch ein großer Musikfan.
Ja, natürlich.
Was ist für dich der beste Song der Welt? Kannst du es überhaupt so sagen? Oder gibt es irgendeinen Song, der mit dir so verbunden ist in deinem Leben, wo du sagst,
so viele. Jedes Land, wo ich gelebt habe, jede Phase von meinem Leben, jede romantische Liebe oder
viele Songs.
Es gibt so viele Songs für jeden Teil von meinem Leben. Das ist wie du mich fragst, welches Kind von meinen drei Kindern liebe ich meistens.
Ja, aber wenn du dich vielleicht, wenn du dich für einen Song entscheiden müsstest, was wäre das dann vielleicht?
Boah.
Irgendwas aus den 80ern dann?
Nein. Das größte Effekt für mich war Pearl Jam, Black oder Alive. Weil ich war 15, 16 Jahre alt. Das war der Switch von einem Kind zu, nicht ein Mann, bei einem größeren Kind. Ich bin noch immer ein Kind. Ich bin 45, aber ich fühle mich wie ein Kind, weil ich ein bisschen doof bin. Aber diese emotionelle Seite, dann würde vielleicht einer dieser zwei Songs sein. Aber zuvor und nach dem, das gibt so viel Musik da draußen. Ich höre alles zu Jazz und klassische Musik und Blues und alles. Und
dann würde ich Pearl Jam nehmen. Das ist wunderbar. Ja, wunderbar. Du hast aber selber nie gesungen oder spielst kein Instrument?
Ja, ich habe sehr viel gesungen. In Wien war ich in ein Chor. Dann in Abu Dhabi hatte ich ein Rockband mit drei Freunden.
Wie alt warst du in Abu Dhabi?
15 bis 18.
Wie ist es in Abu Dhabi? Ist ja auch sehr restriktiv jetzt von der Grundkonstitution.
Ja, es ist einer der mehr liberalen Länder in dieser Region da unten. Sicher mehr als Iran und Saudi-Arabien. Aber ich war auf meiner Höhe. Ich hatte meine Haare bis zum, nicht mein Arsch, aber ungefähr, fast. Ich hatte super lange Haare und großer Kerl. Und das war für die Leute dort, war es, wer ist denn dieser da?
Und was habt ihr da gesungen?
Wir hatten zwei, drei, vier Songs, die wir gemacht haben und wir hatten Covers gespielt von Red Hot Chili Peppers, Stone Temple Pilots, Pearl Jam, Rolling Stones, Steppenwolf.
Ach.
Klassisches Sachen, Cream, ja.
Aber gibt es in Abu Dhabi dann auch Clubs, wo man dann spielen konnte? Oder habt ihr
da
dann Schulfesten?
Da war die JBJs. So? Es war ein Pub, wo man 21 Jahre alt war. Du musstest 21 Jahre
zum Reinkommen, alt. Reinkommen, aber nicht
auf der Bühne. Mich haben sie überall hineingelassen. Aber ich kam mit meinen Freunden und die, Kids hier. Kinder eben nicht hier. Und wir haben in diesen, wir hatten ein, es war wie ein Jam Night oder Open Mic Night und wir haben dort einmal gespielt. Aber wir haben in der Schule für Schule Tänze gespielt und so weiter, jede zwei Monate und so.
Ja. Ich glaube ja auch, dass Schauspielerei viel von Musik hat, ne? Und
natürlich.
Rhythmus und so. Also das
ist, und Mathematik ist auch, aber das ist eine andere Sache. Mein Problem. Ich hab auch in dem Theater viel gesungen, in diesen Synchronisationen für Zeichentrickfilme. Ich war der Cookie Monster in Sesame Street. So, ich habe nicht
Sesamstraße.
Ich habe nicht so viel gesungen. Ich war mehr ein Tom Waits.
Ja, du hast auch diese.
See, this for Cookie. That's good enough for me. I lost my cookie at the disco. I lost my cookie in the boogie music. So, 40 Minuten von einem Drehtag, nicht eine Drehstunde, 40 Minuten von einer Drehstunde war das Maximum für mich. Zwei Szenen und zwei Songs und ich musste weg.
Ja, mein
Hals war so, super hart.
Ja. Aber ich finde interessant, dass du offensichtlich dieses Gen des immer mal wieder woanders Lebens von deinen Eltern so ein bisschen geerbt hast, oder?
Nein, meine Großeltern auch.
Ja?
Ja, meine Großvater haben, mein Großvater, einer von meiner Mutter, mein Großvater war in Frankfurt dreimal für fünf Jahre oder vier Jahre für eine touristische Kompanie, hat dort gearbeitet und mein anderer Großvater hat in Pakistan gearbeitet und in London und so weiter. Ja. Wir sind alle Zigeuner. Also wir sind überall. Ja. Wir fühlen uns überall heim und nirgendwo heim.
Ja. Aber ich hoffe, du hast dich hier ein bisschen wohlgefühlt. Ich fand es toll, dass du nach Düsseldorf gekommen bist, dass wir miteinander
quatschen. Das ist mein drittes Mal jetzt in einem Jahr hier. Ich war zweimal auf dem Comic-Con in Dortmund letztes Jahr. Aber ich komme aus Barcelona in den Hotel hier, dann nach Dortmund und zurück. Ich habe gar nichts von Düsseldorf gesehen. Heute ein bisschen. Vielleicht am Freitag werde ich ein bisschen Zeit haben, umzuschauen. Morgen muss ich nach Hamburg. Und
Ich kann dir noch ein bisschen was zeigen. Ich habe gesehen, du warst auch kurz in Hannover. Da gab es ja dieses Riesenbild von Marcel an der Häuserwand. Ja,
das war
auch
cool, so oder? Bizarr. Das war so bizarr. Das war so
Begegnung der dritten Art, ne? Mit sich selber.
Es war nicht eine Sache vom Narzissmus. Es war, ich weiß nicht, was es war. Es war surreal, ja.
Ja. Ja. Aber gut, du hast eine Frau zu Hause, die sagt wahrscheinlich auch jetzt, nur nicht durchdrehen, Luca, hier, Müll runterbringen.
Nein, und schick mir das Geld.
Genau. Die ist Kostümbildnerin, ne? Und Modedesignerin.
War Modedesignerin zuvor, jetzt macht sie Promotion und Eventmanagement, so etwas. Für 50 cool. Best Restaurants in Bilbao und Barcelona, so. Eine sehr interessante Welt. Ich hoffe, dass dieses Jahr ich Zeit habe, dass ich nach Bilbao gehe und diese
Restaurants mal ausprobieren.
Ja, nicht nur in Bilbao, das Essen in País Vasco ist überragend. Ich war noch niemals, ich will gehen. Es gibt 3-4 Restaurants dort, das kannst du nicht glauben. Aber ich will diese Leute treffen, kennenlernen, diese Chefs.
Ja.
Das sind auch Künstler.
Ja, Menschen,
das sind auch Künstler.
Ja. Ja. Von denen kann man eine Menge lernen. Was würdest du jetzt allen, die uns zuhören, mitgeben auf dem Weg, die auch Lust haben, irgendwann mal vor der Kamera zu stehen und in diesem Showgeschäft durchzustarten? Was ist aus deiner Sicht der wichtigste Tipp, um dann nicht verloren zu gehen, sondern irgendwann dann doch erfolgreich zu sein?
Seid nackt, nicht wirklich nackt. Seid nackt mit euren Emotionen, euren Wünschen und stolz, was sie machen, die Sachen, die sie machen könnten.
Ja.
Man muss realistisch sein und diese Arbeit lieben. Und es ist nicht leicht, aber seid nackt. Wenn du nackt bist, dann kannst du alles hineinlassen und viele Sachen lernen.
Da gehört auch viel Mut dazu, aber letzten Endes wird genau der dann eben belohnt.
Ne? Mut oder ein bisschen Verrücktnis, ich weiß nicht, wo die Linie ist.
Von den du hast zwei. Ja gerade gesagt, weil ich ein bisschen dämlich bin?
Oder? Ein bisschen doof.
Aber was meinst du damit?
Ich bin 45, ich vergesse, dass ich 109 Kilo habe und 1,92 Meter und ich fühle mich wie ein Kind vielmals. Ich mag es sehr viel doof und spaßig zu sein, als ein, jetzt muss ich seriös sein und jetzt bist du ein erwachsener Mensch.
Ja.
Na, die erwachsenen Männer, die ich kenne, die sind nicht froh, die arbeiten wie Pferde und ich weiß nicht, das Leben ist kurz, Mensch, man muss es genießen.
Du scheinst mir das sehr zu genießen und machst einen sehr glücklichen Eindruck. Vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, danke dir auch, Ingo. Das hat sehr viel Spaß. Das ist mein erster Podcast eigentlich.
Ja?
Ja, ich habe Interviews gemacht, aber niemals einen Podcast.
Hat sich gelohnt.
Vor 10 Tagen habe ich meine Jugendlichkeit, wie sagt man?
Virginity. Deine Unschuld verloren.
Ja, ich habe meine Unschuld in einer Late-Time-Prime-Show in Sao Paulo verloren und heute in Düsseldorf habe ich habe ich alles verloren, ich habe gar nichts mehr.
Jetzt bin ich wirklich ein Mann.
Es hat gar nicht wehgetan.
Nein, hat es nicht.
Ich danke dir ganz herzlich. Alles danke Liebe dir.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Hören heute. Ich freue mich, wenn du jetzt auf Apple Podcasts oder Spotify, wenn du es noch nicht gemacht hast, eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Wenn du mehr zu meinen Interviewpartnerinnen und Partnern im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es zu jeder Ausgabe eine ganze Menge Links. Folg mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast gibt's auf meinem Spotify-Kanal, heißt der beste Song der Welt. Dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.